Deutschlandfunk. Tag für Tag mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Der Erzbischof von Paris, Michel Aupetit, hat seinen Rücktritt angeboten, wohl auch wegen einer Beziehung zu einer Frau. Mehr dazu gleich von unserer Frankreich-Korrespondentin. Außerdem berichten wir über das jüdisch-muslimische Dialogprojekt Shalom Aleikum. Und wir haben gute Nachrichten aus Sierra Leone in Westafrika, wo unser Autor ein vorbildliches Miteinander unterschiedlicher Religionsgemeinschaften beobachtet hat. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die katholische Kirche in Frankreich gerät derzeit von einem Skandal in den nächsten. Erst im Oktober sorgte eine neue Studie über sexuelle Gewalt in der Kirche für Empörung. Eine unabhängige Untersuchungskommission hatte ermittelt, dass seit 1950 etwa 216.000 Kinder und Jugendliche in katholischen Institutionen zu Opfern sexueller Gewalt wurden. Tausende Priester, Ordensleute und Kirchenmitarbeiter haben sich der Untersuchung zufolge an Jungen und Mädchen vergangen. Jetzt gibt es neue Negativschlagzeilen. Der Erzbischof von Paris, Michel Aupetit, hat seinen Rücktritt angeboten. Hintergrund ist wohl unter anderem eine, wie es heißt, unangemessene Beziehung zu einer Frau. Christiane Kess ist unsere Korrespondentin in Paris. Was ist denn bekannt über die Gründe für den angebotenen Rücktritt des Pariser Erzbischofs?
Es hat in der Presse eine ganze Reihe von Artikeln gegeben, zum einen über die Amtsführung von Michel Aupetit, die sehr umstritten ist, aber eben auch über sein Privatleben, und das hat große Aufmerksamkeit erregt, denn demnach hat Aupetit ein intimes und einvernehmliches Verhältnis mit einer erwachsenen Frau gehabt. Das ist rausgekommen durch eine fehlgeleitete Mail, und zuerst hat die Zeitung Le Point darüber berichtet mit dem Zusatz, es gebe keinen Zweifel daran. Aupetit hat das aber kategorisch abgestritten. Er gibt zu, dass sein Verhalten gegenüber dieser besagten Frau, von der man nicht näher weiß, wer das ist, dass man dieses Verhalten so interpretieren könne, dass es zweideutig sei und eine intime Beziehung dahinter stecken könnte. Aupetit verteidigt sich aber damit, dass diese Frau mehrmals auf ihn zugegangen sei durch Besuche, Mails und so weiter, sodass er manchmal Distanz schaffen musste zu ihr, so hat er es ausgedrückt. Er habe dann entschieden, sie nicht mehr zu sehen und sie darüber zu informieren. Auch die Diözese bestätigt, dass Aupetit diese Frau, als diese Geschichte damals lief, 2012 war das, er sich damit an seine Hierarchie gewandt habe, und es heißt aus der Diözese, dieser Amtsverzicht sei kein Schuldeingeständnis, sondern eine Geste von Demut. Michel Aupetit hat selbst zu seinem Vorgehen jetzt gesagt, das Wort Amtsverzicht würde er auch gar nicht benutzen. Tatsächlich lege er sein Amt in die Hände des Heiligen Vaters, denn der habe es ihm anvertraut. Er selbst mache diesen Schritt, um die Diözese zu schützen. Er müsse als Bischof der Einheit dienen, und er hat gesagt, er hoffe, dass er seinen Dienst fortführen könne.
Welche Reaktionen gibt es denn bisher? Spielt das Thema eine Rolle in der französischen Öffentlichkeit?
Also vor allem im kirchlichen Milieu, da geben sich viele Gläubige enttäuscht oder auch empört. Denn im Fall des Pariser Erzbischofs kommt ja auch dazu, dass er ohnehin schon in der Kritik stand. Er gilt als sehr unnachgiebig, nicht besonders diplomatisch in seiner Amtsführung, sogar knallhart, sagen manche. Es wird ihm auch vorgeworfen, er höre auf niemanden. Und Kritiker haben sich zu Wort gemeldet hier, die sagen, jetzt falle auf ihn zurück, mit welcher Härte er oft gegen seine eigenen Leute vorgegangen ist. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die ihn verteidigen, die tun die Vorwürfe als Medienkampagne ab, sprechen von einer Online-Hinrichtung oder einem öffentlichen Prozess zu einer Hypothese, die weder kriminell sei noch verboten. Andere vermuten dahinter sogar etwas wie ein Komplott von Enttäuschten oder Wütenden, die sich an der Amtsführung von Michel Aupetit gestört haben und die sich jetzt zusammentun, um ihm zu schaden. Geistliche Fragen auch schon mal, hat ein Priester kein Recht auf ein Privatleben? Aupetit selbst hat gesagt, dass er schockiert war, als er den Artikel über ihn gelesen hat und sich gefragt habe, ob wirklich so viele Menschen seinen Weggang wünschen.
Und können Sie das für uns ein bisschen einordnen? Welche Bedeutung hat diese Angelegenheit für die katholische Kirche in Frankreich, nachdem die Studie über sexuelle Gewalt in katholischen Institutionen erst vor wenigen Wochen für so viel Aufruhr gesorgt hat?
Ja, das ist ein Skandal mehr in dieser ganzen Reihe. Es gab ja vor der großen Missbrauchsstudie mehrere Skandale schon um sexuelle Gewalt gegen Minderjährige. Es ist ja auch in Frankreich peu à peu alles ans Licht gekommen. Also der Ruf der katholischen Kirche ist auch hier schon lange beschädigt. Der Unterschied jetzt zu diesem Skandal ist, dass er gesellschaftlich und politisch viel weniger Aufsehen erregt. In Frankreich gibt es ja eine strikte Trennung von Kirche und Staat. Aber bei der Studie zu den Missbrauchsfällen gab es damals trotzdem sehr viel politische Reaktionen. Das ist jetzt nicht der Fall. Nicht unwichtig ist aber auch für die katholische Kirche, dass diese Affäre in immerhin der wichtigsten Diözese Frankreichs spielt, nämlich der Pariser. Und auch Michel Opetit ist eine herausragende Persönlichkeit. Er ist eigentlich Arzt. Er ist erst mit 39 ins Priesterseminar eingestiegen, hat dann diese Karriere in der Kirche gemacht, ist 2018 überraschend eigentlich zum Pariser Erzbischof ernannt worden. Er hat sehr konservative Positionen zu Familie und Bioethik. Das hat er ein bisschen zu seiner Spezialität gemacht. Er unterstützt zum Beispiel auch den Marsch pour la Vie, das ist eine jährliche Demonstration gegen die Abtreibung. Dass jetzt selbst unter Gläubigen, die zu Michel Opetit halten, diese ganzen Skandale vorher und der ganze Missbrauchsskandal auch Spuren hinterlassen hat, das finde ich, zeigt sich ganz gut an einer Äußerung einer Gläubigen, die hier zitiert wurde und die sinngemäß gesagt hat, zumindest gehe es dieses Mal um eine mögliche Liaison, die einvernehmlich war und mit einer erwachsenen Frau.
Sagt Christiane Kess, Deutschlandfunk-Korrespondentin in Frankreich. Vielen Dank für diese Einschätzungen heute Morgen. Was verstehen Juden und Muslime unter Männlichkeit? Welche Gemeinsamkeiten haben jüdische und muslimische Senioren in Deutschland? Und worum geht es im jüdisch-muslimischen Sportdialog? Das sind nur ein paar Themen der Gesprächsrunden, die in den vergangenen 2,5 Jahren im Rahmen des Projektes Shalom Aleikum stattgefunden haben, einem jüdisch-muslimischen Dialog, der damals vom Zentralrat der Juden in Deutschland initiiert wurde. Zum Abschluss der ersten Projektphase ziehen die Macher eine Zwischenbilanz und präsentieren eine Ausstellung. Darüber berichtet Carsten Dippel.
Wie bringt man jüdische und muslimische Menschen miteinander ins Gespräch, losgelöst von etablierten institutionellen Strukturen? Diese Frage stand im Raum, als im Frühsommer 2019 das jüdisch-muslimische Begegnungsprojekt Shalom Aleikum an den Start ging. Immerhin sehen sich beide Gemeinschaften in einem mitunter emotional aufgeladenen Minderheitendiskurs vor ganz ähnliche Herausforderungen gestellt. Und nicht selten sind es gegenseitige Vorurteile, die einem echten Dialog im Wege stehen. Shalom Aleikum, was das hebräische Shalom mit dem arabischen Salam Aleikum verknüpft und so viel bedeutet wie Friede sei mit dir, sollte eine bewusste Antwort darauf sein. Es geht, so erklärt Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, um die ganz normalen Mitglieder der beiden Gemeinschaften.
Hier geht es tatsächlich darum, Leute zusammenzubringen, die sonst in ihrem Alltag, die sonst in ihrem normalen Leben wahrscheinlich nicht zusammenkommen würden, um sich kennenzulernen, um miteinander zu sprechen, um übereinander zu lernen.
Shalom Aleikum war an ganz verschiedenen Orten in Deutschland mit Gesprächsformaten zu Gast. Da kamen jüdische und muslimische Start-up-Unternehmen zusammen, die queere Community traf sich, MedizinerInnen diskutierten ebenso miteinander wie RabbinerInnen und Imame. Es waren, betont Projektleiter Dimitri Belkin, keine Dialogprofis, sondern Menschen mit einem starken Alltagsbezug. Belkin kam selbst einst als jüdischer Kontingentflüchtling aus der Ukraine nach Deutschland. Wie sehr man als Jude oder Jüdin mit muslimischen Menschen bei allen kulturellen und religiösen Unterschieden Erfahrungen im postmigrantischen Milieu teile, habe ihn doch überrascht.
Der Weg, sozialer Abstieg, nicht anerkannt sein, Kampf um die Sprache, um den Beruf, der leidenschaftliche Wunsch, die Kinder großzuziehen und dass sie, dass es alles funktioniert, das hat mich so emotional mitgenommen, weil die Ähnlichkeit der Biografien, das war gut.
Bei all dem bleibt eine entscheidende Frage. Wie setzt man Impulse aus dem geschützten Raum eines geschlossenen Dialogformats, vielleicht auch Blase, in die reale Welt, die oft voller Konflikte und Vorbehalte steckt? Bei den Veranstaltungen wurde bewusst auf eine breitere Öffentlichkeit verzichtet. Erst der geschützte Raum bietet die Möglichkeit, auch schwierige Dinge anzusprechen. Denn eines sei klar geworden.
Arbeit mit jüdisch-muslimischem Dialog ist Arbeit auf einem permanenten medialen und politischen Minenfeld.
So hätten sich im Laufe der 2,5 Projektjahre von Shalom Aleikum vor allem in kleineren Orten, draußen im Land, fernab der Großstadt, Strukturen, kleine Netzwerke zwischen jüdischen und muslimischen Akteuren gebildet. Freundschaften seien entstanden. Auf manche Anfragen an jüdische oder muslimische Gesprächspartner gab es dennoch Absagen. Das Team von Shalom Aleikum stieß dabei durchaus auch auf Vorbehalte von jüdischer Seite.
Im Vorfeld unseres Projekts haben wir in unserer Gemeinschaft nicht nur die glücklichen Gesichter getroffen, die gesagt haben, wunderschön, dass ihr jetzt mit Muslimen redet.
Diese Vorbehalte gründen sich nicht zuletzt auf die Erfahrung eines konkreten Antisemitismus von muslimischer Seite im Alltag, wie er sich messbar niederschlägt, etwa in der Arbeit der Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS. Bekin erinnert an Angriffe in Hamburg, Berlin oder Köln auf Menschen mit Kippa. Auch daran, dass Jüdinnen und Juden gerade in sogenannten Brennpunktbezirken mit hohem muslimischem Bevölkerungsanteil sichtbare Zeichen wie eine Kette mit Davidstern aus Angst oder Vorsicht verstecken.
Also wir haben immer tolle friedliche Runden gehabt und auch oft gehört, hey, geht es jetzt bei euch nicht zu friedlich sozusagen zu? Müsst ihr jetzt nicht irgendeine Kontroverse einbauen, weil das ist ja so schwierig. Und sehr oft, wir machen einen Abend und draußen, parallel am selben Abend, findet eine antisemitische Ausschreitung statt.
Dieses Frühjahr hat das auf dramatische Weise gezeigt. Bei den deutschlandweit stattfindenden Demonstrationen im Zuge des Gaza-Konflikts entlud sich von muslimischer Seite Gewalt gegen jüdische Menschen und jüdische Einrichtungen.
Und das ist sozusagen etwas, was uns mitgenommen hat. Und einige unserer Teilnehmer, muss man sagen, auf muslimischer Seite, nicht viele, das waren wenige, aber sind abgesprungen, nicht weil sie jetzt gegen uns etwas hatten, sondern weil sie einen Konflikt, einen inneren Konflikt hatten. Sie wollten jetzt kämpfen für die Sache der Palästinenser und sie konnten dann nicht mehr jüdisch-muslimischen Dialog führen. Was wir aber gesagt haben, und das bleibt nach wie vor so, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr jederzeit zurückkommen könnt.
Der Antisemitismus unter Muslimen sei häufig ideologisch aufgeladen und stark abhängig von den Herkunftsländern, erklärte Yasmin El-Menouar auf einer Podiumsdiskussion zur ersten Bilanz von Shalom Aleikum kürzlich in Berlin. El-Menouar ist Senior Expert bei der Bertelsmann Stiftung und betreut dort seit vielen Jahren das sogenannte Religionsmonitoring. In Syrien, sagt El-Menouar, gehöre Antisemitismus zur Staatsdoktrin, ist Unterrichtsstoff. Man müsse allerdings zwischen bewusster Feindseligkeit und unreflektierter Vorbehalte unterscheiden.
Also vielen ist gar nicht bewusst, dass sie antisemitische Positionen äußern. Das sind einfach Übernahmen von politischen Positionen aus den Herkunftsländern, völlig unreflektiert. Und deswegen bietet auch der Dialog hier gute Voraussetzungen, um hier auch Vorbehalte abzubauen.
Der Antisemitismus sei häufig ideologisch verfestigt. Gerade deshalb sei es wichtig, die Religion in die Betrachtung mit einzubeziehen.
Da braucht es auch eine Auseinandersetzung der islamischen Theologie hier vor Ort mit diesen Themen.
Die erste Projektphase von Shalom Aleikum wurde sozialwissenschaftlich begleitet. Es geht nicht zuletzt darum, gezielte Rückschlüsse für die Bildungsarbeit zu ziehen. Wichtig sei, so die Islamwissenschaftlerin El-Menouar, die Sichtbarkeit von Juden und Muslimen in der Gesellschaft zu fördern. Das betreffe vor allem die Bildungsarbeit. Hier sei es entscheidend, die Unterschiede zwischen den beiden komplexen Phänomenen Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit deutlich zu machen. LehrerInnen müssten sich dringend größere Kompetenzen aneignen.
Was wir häufig hören, ist, dass Lehrer und Lehrer gar nicht diese Konflikte oder das Ausmaß zum einen erkennen, wenn es sich um antisemitische oder antimuslimische Äußerungen handeln, zum anderen aber sich nicht trauen oder den Konflikten aus dem Weg gehen, weil sie ein Stück weit überfordert sind. Also insofern, denke ich, braucht es da in jedem Fall Kompetenzen.
Wie das Projekt weitergeht, ist noch offen. Daniel Botmann sieht einen Prozess, für den ein langer Atem nötig ist.
Der jüdisch-muslimische Dialog ist noch am Beginn. Direkt in Brennpunkt zu gehen und dort es zu einem Clash kommen zu lassen, ist meiner Ansicht nach nicht der richtige Weg, sondern dass man da sich langsam vorarbeitet, Erfahrungen sammelt und Bildungsperspektiven zu erarbeiten, das dann auch auf eine wissenschaftlich fundierte und auch gesellschaftlich akzeptierte Art und Weise auf- und auszubauen.
Erste Zwischenbilanz nach 2,5 Jahren. Shalom Aleikum. Carsten Dippel berichtete. Sierra Leone in Westafrika mit knapp 8 Millionen Einwohnern gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Gesellschaft und Politik müssen sich noch immer von den Folgen des verheerenden Bürgerkrieges erholen, der von 1991 bis 2002 dauerte. Das Land ist auf Entwicklungshilfe angewiesen. Die Lebenserwartung liegt bei nur 60 Jahren. Es gibt Probleme mit Korruption und große Teile der Bevölkerung leben in Armut. Doch was unser Reporter Felix Lill jetzt aus Sierra Leone berichtet, ist eine Erfolgsgeschichte. Das Zusammenleben der Religionen, vor allem von Muslimen und Christen, funktioniert nämlich offenbar gut.
Mein Vater ist Muslim, meine Mutter ist Muslimin, aber ihr Bruder ist Christ. Meine Familie ist eigentlich christlichen Ursprungs, aber das interessiert niemanden.
Sagt Kemo Sesai, Pressesprecher des sierra leonischen Fußball-Erstligisten FC Johansen. Am Rande eines Spiels seines Vereins erzählt Sesai von der Bedeutung der Religion in seinem Land.
Wir leben zusammen, wir diskutieren alle möglichen Probleme, wir teilen auch das Religiöse. Sie laden uns in die Kirche ein, wir laden sie auch in die Moschee ein. Wir haben dieses Verständnis füreinander. Und die Sache des Glaubens ist eine private Entscheidung, sobald man erwachsen ist. Wenn ich jetzt Christ werden wollte, wäre das gar kein Problem.
Dies bedeutet nicht, dass man hier nichts ernst nehme, betont der Sportoffizielle. Die Grenzen im Fußball seien aber weniger durchlässig als die zwischen Religionsgemeinschaften.
Wenn du zum Beispiel Fan der Mannschaft Eastern Lions bist, wirst du niemals unseren FC Johansen unterstützen können. Das kann man nicht einfach wechseln. Unsere Fans meinen das wirklich ernst. Die sind verrückt. Fußball ist da was ganz anderes.
Fußball als die neue Religion? In Ländern, wo der Glaube an Gott zurückgedrängt wird, findet sich diese These immer wieder. Aber in Sierra Leone, einem 8-Millionen-Land an der Westküste Afrikas, folgen die Gedanken von Kemo Sesai einem ganz anderen Prinzip. Zwar ist Fußball der beliebteste Sport hier, doch es gibt keine religiöse Lücke, die der Sport schließen müsste. Die Bevölkerung von Sierra Leone ist gläubig. Rund 60% sind muslimisch, 30% christlich. 10% folgen animistischen Ideen. Dass religiöse Unterschiede aber niemanden fanatisieren, sagt auch Ransford Wright, Vorsitzender von BBN oder Believers Broadcasting Network, auf Deutsch Radiosender für Gläubige.
Die Inhalte, die wir senden, drehen sich viel um die Botschaft der Erlösung durch Jesus Christus. Wir haben Sendungen, die auf Gesundheit konzentriert sind, andere für Kinder und Erziehung. Eine Sendung beschäftigt sich mit der Emanzipation von Frauen. Und wir machen auch Beratungsprogramme, wo die Menschen mit ihren Problemen anrufen. Das ist eine unserer beliebteren Sendungen.
Aber wer glaubt, dass hier nur Christen zuhören, sieht sich getäuscht.
Wir haben Situationen, wo Hörer anrufen und sagen, ich bin Muslim, aber ich höre ihren Sender oft an. Ich habe dieses und jenes gehört und würde gern mehr wissen. Das passiert wirklich viel, denn wir machen immer klar, dass die Probleme, über die wir sprechen, nicht unbedingt religiöser Natur sind. Du kannst muslimisch sein, christlich oder depressiv. Dieser Sender ist nicht für Christen oder Muslime, er ist für die Menschen.
Wohl in jedem Land der Welt wäre eine solche Offenheit beachtlich. In Sierra Leone aber ist sie erst recht besonders. Vor knapp 20 Jahren endete hier ein 11-jähriger brutaler Bürgerkrieg. Teils finanziert durch die Erlöse aus dem Handel mit Diamanten, bekämpften sich Regierung, Rebellen und weitere Gruppen. Immer wieder gab es Staatsstreiche. Früher oder später wurden Kinder in den Konflikt gezogen. Einige wurden verwundet, andere wurden Soldaten. Als Anfang 2002 mit der Hilfe internationaler Truppen Frieden geschlossen wurde, waren 70.000 Menschen gestorben. Millionen hatten ihr Zuhause verloren. Aber von Religion getragen war der Bürgerkrieg nie. So kann der Glaube heute eher Brücken schlagen. Im Wunsch nach Frieden findet man in den Unterschieden gern Gemeinsamkeiten, sagt Ahmed Nasrallah, Vorsitzender des Sierra Leoneischen Journalistenverbands und ein oft gefragter Kommentator im Land.
Religion? Nein, da gibt es überhaupt keine Probleme. Unsere Medien und die Öffentlichkeit sind politisch zerstritten, aber nicht im Glauben. Wir haben zum Beispiel muslimische und christliche Radiosender. Da werden aber keine politischen Themen aus religiöser Perspektive diskutiert. Das ist Teil unserer Tradition und Kultur.
Das lockere Verhältnis zur Religion kann auch in kritischen Situationen oft nützlich sein, berichtet Anne-Marie Jar-Kabba. Die deutsch-sierra-leonische Radiologin ist Muslimin und arbeitet im Connaught Hospital, dem führenden Krankenhaus in der Hauptstadt Freetown.
Wenn hier jemand sterbenskrank ist oder auch in jeder anderen Situation, kann man mit den Leuten auf eine religiöse Weise sprechen. Egal, ob die andere Person jetzt muslimisch, christlich oder etwas anderes ist. Und das hilft den Leuten dann wirklich. Ich erinnere mich dagegen an eine Situation in Deutschland, als ich zu einem Patienten am Ende der Behandlung mit dem Willen Gottes sagte. Da antwortete er nur, nein, Gott brauchen wir nicht.
Anne-Marie Jar-Kabba fühlt sich auch deshalb wohl in Sierra Leone.
In der Region hier ist Sierra Leone bekannt für die Toleranz und friedliche Koexistenz mehrerer Religionen. Die Leute hier sind offen und diskriminieren auf dieser Ebene auch nicht. Ich bin in Dortmund und Hamm aufgewachsen. Und ein Grund, warum ich nach Sierra Leone kommen wollte, ist dieser. Ich wollte, dass meine Kinder in einem Land aufwachsen, wo Gott nicht aus dem öffentlichen Leben gedrängt, sondern geschätzt wird.
Allerdings habe die sierra leonische Art in dieser Hinsicht nicht nur gute Seiten. Jar-Kabba würde sich manchmal mehr Ernsthaftigkeit wünschen.
Viele Leute wissen nach meiner Erfahrung gar nicht wirklich, wie sich zum Beispiel Islam und Christentum voneinander unterscheiden. Und das finde ich dann nicht gut. Man sollte schon wissen, warum man eine bestimmte Religion hat. Die Flexibilität sollte ja nicht so weit reichen, dass man nicht mehr weiß, worum es im eigenen Glauben überhaupt geht.
Immerhin werde Religion hier kaum der Auslöser eines neuen Krieges sein, sagt Ahmed Nasrallah, der Vorsitzende des Journalistenverbands, der persönlich christlichen Glaubens ist.
Die Toleranz ist etwas, womit wir seit Jahrzehnten gelebt haben. Das ist auch für mich wirklich beeindruckend. Und glücklicherweise haben wir Strukturen, die dies aufrechterhalten. Wir haben den interreligiösen Kongress, wo die Religionen vertreten sind. Und wenn es eine schwierige Situation im Land gibt, kommen sie zusammen und versuchen zu schlichten.
Gutes Miteinander der Religionen in Sierra Leone. Von dort berichtete Felix Lill. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin. Nach uns und den Nachrichten sind die Kollegen der Sprechstunde dran, heute mit dem Schwerpunktthema Transplantationsmedizin. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören. Musik